Der kleine Junge kommt zu spät nach Hause und die Mutter fragt, wo kommst denn du jetzt erst her? Und er sagt, ich habe Briefträger gespielt. Wieso hast du Briefträger gespielt? Na, ich habe überall hier im Wohngegend habe ich Briefe in die Briefkästen reingeschmissen. Na, welche Briefe hast denn du da reingeschmissen? Na, das waren die Briefe aus deinem Nachtschränkchen, wo die rosa Schleife drum war. Es gibt Liebesbriefe, die sind nicht zum Veröffentlichen da. Die sind nur für eine Person in der Regel. Aber wisst ihr, ich bin so dankbar, dass es einen Liebesbrief gibt, der ist deshalb veröffentlicht worden, dass ihn alle Menschen lesen. Und das ist die Heilige Schrift. Das ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Und darum soll es auch heute Abend gehen, wie an den anderen Abenden auch und wie in jedem Gottesdienst hier. Und heute wollen wir uns mal diesem einen Thema zuwenden, was auch die Bibel zum Thema Liebe zu sagen hat. Also am Anfang, da steht das ja, dass Gott diese Welt zusammengebaut hat und immer nach Feierabend hat er gesagt, gut. Und an einem Punkt, da sagt er plötzlich, nicht gut. Warum eigentlich? Er hatte gerade den Menschen fertig gebaut. Und er sagt Gott, nicht gut. Und der Grund war, der Mensch war alleine. Es gab nur den Adam, das heißt Mensch. Und dann kriegt Adam einen OP-Termin und der Matthias Claudius, der hat das so ausgedrückt, es lag Adam sich im Paradiese schlafen, da ward aus ihm das Weib geschaffen. Du armer Vater Adam, du, dein erster Schlaf war deine letzte Ruhe. Dann war es natürlich wieder in Ordnung, weil der Mensch nicht mehr alleine war. Aber wir müssen jetzt feststellen, der Mensch ist ja aus dem Paradies rausgeflogen, das können wir in der Bibel nachlesen. Und seitdem das passiert ist, da passiert es in der Beziehung auch zwischen Mann und Frau, dass aus Zuneigung, die am Anfang da war, irgendwann Ablehnung wird. Dass aus anfänglicher Liebe irgendwann sogar Hass werden kann. Früher war Freundschaft da und plötzlich hat man Feindschaft. Und bei manchen wird dann in der Beziehung aus dem Paradies die Hölle. Und da sage ich mir, wenn doch die Menschen wenigstens mal dazu übergehen würden, die Gebrauchsanweisung von Gott zu lesen, wenn wir das doch wenigstens beachten würden, dann würden wir manches in unseren Beziehungen vielleicht auch ein bisschen besser hinkriegen. Ja, zum Beispiel, das ist ja ganz klar, dass Mann und Frau auf Ergänzung angelegt sind, dass wir nicht gleich sind, aber auf Ergänzung. Also manche, die regen sich ja auf bei diesen Gleichberechtigungs- und Antidiskriminierungsbemühungen. Über einen Satz in der Bibel regen sie sich besonders auf, wo dort steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Da ist der Aufschrei groß, da fühlt die Frau sich als Sklavin des Mannes. Und dann sagt man, die Bibel ist altmodisch. Aber wisst ihr, zu diesem Urteil kann man eigentlich nur kommen, wenn man die Bibel oberflächlich liest. Eigentlich müssten bei so einem Satz die Männer ja sagen, also das kann doch wohl nicht wahr sein. Sag mal einem Mann, du hast Hilfe nötig. Das ist nicht sehr schmeichelhaft. Das heißt, du kommst alleine nicht zurecht. Du hast Hilfe nötig. Du brauchst jemanden, der dich ergänzt. Ist ja klar, in der Muskelkraft kann das schon sein, dass es meistens so ist, dass der Mann der Frau überlegen ist. Aber es gibt auch andere Kräfte im Leben, wo die Frau vielleicht überlegen ist. Frag mal einen Zahnarzt, wer auf dem Zahnarztstuhl die stärkeren Nerven hat. Das sind nicht unbedingt die Männer. Und wir ahnen, Gott hat sich das so gedacht. Mann und Frau sind auf gegenseitige Hilfe, auf Ergänzung angelegt. Noch ein Beispiel. Mann und Frau schauen zum Beispiel auch unterschiedlich auf ihre Beziehung. Ich habe mir sagen lassen, Frauen haben in erster Linie Geborgenheit im Sinn. Und das Zweite muss ich mir nicht sagen lassen, weil ich ein Mann bin. Männer haben in erster Linie Sex im Kopf. Und deshalb gucken wir unterschiedlich auf die Beziehung. Und deshalb gibt es häufig auch Probleme miteinander, weil wir die Beziehung unterschiedlich sehen. Ich muss gleich auch am Anfang sagen, wenn eine Frau glücklich werden will, dann sollte sie unbedingt einen Archäologen heiraten. Denn je älter und bröcklicher du wirst, umso mehr interessiert er sich für dich. Aber nun ist das so, dass die Archäologen nicht sehr, sehr zahlreich zur Verfügung stehen. Deshalb müssen wir anderen, die wir keine Archäologen sind, uns ein paar Gedanken machen, wie denn eine Beziehung auch besser funktionieren kann. Wir müssen ja erstmal feststellen, dass Liebe mehr ist als Erotik. Liebe beginnt manchmal erst dort, wo das Verliebtsein aufhört. Man denkt, ich habe einen Engel geheiratet, bloß irgendwann fallen die Flügel ab, ist auch nur ein Mensch. Liebe beginnt manchmal dort, wo die rosarote Brille abgesetzt wird, weil ich nämlich plötzlich merke, der andere hat Ecken und Kanten, der andere hat Eigenschaften, die mir total auf den Senkel gehen. Aber dennoch will ich mit dir alt werden, dennoch liebe ich dich. Und dort fängt dann plötzlich an, wirklich Liebe zu wachsen. Ich hatte es vorhin von diesem alten Ehepaar berichtet, dass Liebe Arbeit ist. Das erste Verliebtsein ist sozusagen ein großes Geschenk, was Gott auf unser Konto einzahlt. Und wer aber von diesem Konto immer nur abhebt, der fährt das Konto in die roten Zahlen. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Und die Ehe, die ist eben wie eine Brücke. Also wir haben ja, das wisst ihr, ich hatte es ja rumgesprochen, in Sachsen neue Autobahnen. Und da wurde auch eine neue Brücke gebaut, bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Und als die gebaut wurde, da fuhren meine Frau und ich mit dem Auto häufig dran vorbei. Und wir haben gesehen, dass diese Brücke von beiden Seiten gebaut wurde. Und ich habe zu meiner Frau mal gesagt, bin gespannt, ob die sich auch treffen. Die haben sich getroffen, wir sind sogar schon drüber gefahren, das Teil hat gehalten. Und das war für mich so ein Bild für eine gute Beziehung, dass man aufeinander zubaut. Wenn eine Seite immer nur baut, ist das absolut ermüdend. Beide Seiten müssen aufeinander zubauen. Das hat mit dieser Arbeit zu tun, die wir in einer guten Ehe leisten müssen. Ein Pfarrer, von dem weiß ich, der fragt, wenn junge Leute zum Traugespräch kommen, als erstes habt ihr euch schon mal richtig gestritten. Die gucken etwas irritiert, weil sie sagen, wir wollen doch heiraten. Nein, ich will wissen, ob ihr euch schon mal richtig gestritten habt. Und dann erklärt er es. Er sagt, wenn ihr euch schon mal mit Worten wehgetan habt und immer noch heiraten wollt, habt ihr mindestens einmal gelernt, euch zu versöhnen. Und das ist eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Ehe, dass man lernt, immer wieder sich zu versöhnen, zu vergeben. Und dann merken wir eben, dass auch diese Arbeit bei uns selbst beginnt. Wenn ich anfange, den anderen zu erziehen, wie ich es gerne haben möchte, fahre ich die Beziehung gegen die Wand. Ich muss mich selbst verändern. Bei mir selbst muss es losgehen. Da gibt es eine wunderbare Checkliste. Also wisst ihr, als ich frisch verliebt war, meine erste Freundin und heutige Frau, da hatte ich eine fürchterliche Angst, weil ich habe zweimal die kaputte Ehe meiner Mutter miterlebt. Und da habe ich gedacht, das kann ja bei mir auch so passieren. Und da hatte ich Angst davor. Und da bin ich, wir haben in der Kirche ja so eine wunderbare Einrichtung, das nennt man Seelsorge. Hat manche vielleicht schon mal gehört. Da geht man zu einem Christen seines Vertrauens oder zum Pastor und dann sagt man, du, ich habe ein Problem, wollen wir mal darüber reden und können wir mal dafür beten. Kann man übrigens auch heute Abend in Anspruch nehmen, da sind eine ganze Reihe Leute mit so einem orangen Band, einem Namensschild, die haben dafür Zeit mitgebracht. Und ich habe das damals als junger Mensch gemacht und bin zu meinem Jugendleiter gegangen und habe ihm meine Not gesagt. Und da sagte er, wenn du wissen willst, ob das wirklich Liebe ist, was du zu dem Mädchen da empfindest, dann gebe ich dir eine Checkliste aus Hausaufgabe mit, die du jeden Abend mal durchliest. Und daran prüfst du mal, ob das Liebe sein könnte, wirkliche Liebe. Und diese Checkliste, die steht in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und ich will euch mal einen kleinen Auszug daraus vorlesen. Du merkst also, es lohnt sich immer, die Bibel zu lesen. Da steht, die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach und so weiter. Wer das mal nachlesen will, 1. Korinther 13 ist so ein Brief da im letzten Teil der Bibel. Wenn du es nicht findest, kann ich dir gerne helfen dabei. Und die ergrauten Häupter unter uns, die werden wahrscheinlich bestätigen, mit dieser Checkliste zum Thema Liebe wirst du ein Leben lang nicht fertig. Das ist eine lebenslange Aufgabe, daran zu arbeiten. Nicht nur in der Ehe, auch am Arbeitsplatz, junge Leute in der Schulklasse, beim Studium. Und grundsätzlich gilt auch, das muss man ja auch sagen, dass die Sexualität dann in die Ehe hineingehört. Ob uns das passt oder nicht, Gott hat es einfach so festgelegt und das soll auf lebenslange Treue angelegt sein. Manche Leute, die schleichen ja draußen an der Kirche vorbei und sagen, die Christen, die haben was gegen Sex. Da frage ich mich immer, wo bei den Christen die vielen Kinder herkommen sollen. Windbestäubung geht ja nicht. Also man muss grundsätzlich sagen, Gott ist kein Sexmuffel, er ist der Erfinder von Sexualität. Der Erfinder. Damit ein Mensch das erlebt, was Gott ihm bei diesem Thema auch gönnt, die Psychologen haben das inzwischen herausgefunden, müssen Voraussetzungen geklärt sein, nämlich viel Zeit, Geborgenheit und keine Angst darf im Spiel sein. Und, ich sag's nochmal, Gott hat das so angelegt auf lebenslange Treue. Aus historischer Sicht wurde von Wissenschaftlern immer wieder festgestellt, dass Gesellschaften mit losen Familienbindungen und allzu lockerer Sexualmoral dahin dümpeln und degenerieren. Wenn jemand sagt, ich will aber treu sein, dann wird er merken, dass Treue gut tut. Und Untreue, die tut immer weh. Und Treue tut deshalb gut, weil sie glücklich macht. Treue schafft Vertrauen und da, wo in der Beziehung Vertrauen da ist, da wird das Leben auch einfacher. Und da, wo das Leben einfacher wird, da wird man plötzlich entspannt. Und wo Entspannung zu Hause ist, da ist der Weg zur Zufriedenheit nicht mehr weit und dann wird man irgendwann wissen, wie man glücklich buchstabiert. Aber der Ausgangspunkt, das ist die Treue zueinander. Mit der Treue ist es wie mit der Gesundheit, du weißt erst, was du an ihr hattest, wenn sie weg ist. Also manche Leute, die unken, ja, die sagen ja, verheiratete Männer, die leben nicht länger, es kommt ihnen nur länger vor. Das stimmt aber nicht. Man hat ja inzwischen herausgefunden, gescheite Leute waren das, glücklich gebundene Menschen, die leben im Durchschnitt 4 Jahre länger als der Rest der Bevölkerung. Und selbst wenn es stimmen würde, dass einem nur länger vorkommt, dann ist mir ein Glück, das mir länger vorkommt, lieber als die Katastrophe in einer gescheiterten Beziehung. Also Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Natürlich kann ein Mann sich gut vorstellen, was er mit einer anderen Frau so anstellen könnte, die ihm gut gefällt. Aber Untreue lohnt sich nicht, nie. Warum soll ich mir innerhalb von 30 Minuten das kaputt machen, was wir in 34 Jahren Ehe aufgebaut haben? Manche finden das alles extrem anspruchsvoll. Ich finde aber beim Thema Beziehung und Sex sollte man so anspruchsvoll wie möglich sein. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gott ganz besonders die Ehe zwischen Mann und Frau schützt. Also einem Mann und einer Frau. Jetzt muss ich euch von einem erzählen, der das gesamte Ehebruchprogramm durchgespielt hat. Und ich vermute, das wird für manchen unter uns, der vielleicht gescheiterte Beziehungen hinter sich hat, der vielleicht seine Beziehung gegen die Wand gefahren hat, ein Trost und eine Hilfe sein. Der Mann, um den es jetzt hier geht, der als Staatsoberhaupt bei dem, was der abgezogen hat, hätte der eigentlich zurücktreten müssen. Und jugendfrei ist das auch nicht. Der Mann heißt David und ist der König vom Volk Israel. Und er spaziert einen schönen Sommerabends über den Dachgarten seines Palastes und er genießt nicht nur die Schöpfung, sondern er sieht plötzlich im Nachbargrundstück eine schöne Geschöpfin. Und die Lady, die wäscht sich. Also die bestückt nicht die Waschmaschine, sondern die wäscht sich selber und zwar ohne Wäsche. Ich muss das nochmal sagen, diese Sache steht nicht in der Bild am Sonntag, sondern in der Bibel für die ganze Woche. Dass der König David die Zuckerpuppe im Eva-Kostüm sieht, dafür kann er nichts. Er ist ja kein Schlüsselloch und auch kein Internetgucker. Aber dass er nicht wegsieht, sondern hinsieht und sie in sein königliches Bett holt, dafür kann er was. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug. Ich sage jetzt mal was nur zu den Männern. Die Frauen machen mal Oropacks rein. Ihr Männer, ihr wisst ja, dass wir Augenmenschen sind. Das, was wir sehen, das macht uns an. Und manche von uns kriegen dann eine Augenkrankheit. Ein Schüler schreibt, ich bin nur noch schlecht gelaunt und gereizt. Gleich nach der Schule sitze ich vorm PC stundenlang und schaue Porno. Ich will das nicht, aber der Klick auf die Pornoseiten geht so einfach. Was soll ich machen? Man muss ja grundsätzlich dazu erstmal sagen, das wissen wir aus der Seelsorge und aus der Therapie, Jugendliche, die in diese Sache reinkommen, bei denen wird der Reifeprozess gestört und die Vorbereitung auf die spätere Ehe. Und wenn jemand verheiratet ist und die Frau kommt zum Beispiel dahinter, dass er diese Seiten anklickt, dann wird die Ehebeziehung gestört und die Frau fühlt sich betrogen. Und bei manchen wird es zur Sucht und sie können sich 10-mal vornehmen, wie zum Beispiel auch bei der Alkoholsucht. Ab morgen klicke ich die Seiten nicht mehr an, aber sie können sich das 10-mal vornehmen, sie werden wieder anklicken. Und diejenigen, die vom Pornokonsum berichten und beichten, die reden nicht mehr von Lust, sondern von Last. Da fragt natürlich dieser junge Mann berechtigt, was soll ich machen? Es gibt ein paar Tipps, die man weitergeben kann. Zum Beispiel kann man die Zimmertür offen lassen und den PC so umräumen, dass man sofort sieht, wenn jemand reinkommt, was auf dem Bildschirm passiert. Für manche ist das eine Hilfe. Man kann sich auch die Frage stellen, bevor man den Computer anstellt, würde ich diese Seiten anklicken? Wenn hier meine Frau oder vielleicht meine Tochter oder wenn du noch nicht verheiratet bist, meine Freundin zu sehen wäre, würde ich das dann noch anklicken? Eine Möglichkeit, die hat vielen Männern geholfen, es gibt da noch sowas wie richtige Männerfreundschaften, wo man genau weiß, wenn wir was miteinander besprechen, dann wird es auch niemand erfahren, das bleibt unter uns. Und wenn man sowas dann bespricht miteinander, du, ich habe hier ein Problem, und man trifft Vereinbarung, die nächsten 3 Tage wollen wir diese Seiten nicht anklicken. Und dann wollen wir ehrlich sein. Wir treffen uns nach 3 Tagen wieder und dann wollen wir gucken, ob wir es geschafft haben. Meistens schaffen sie es nicht. Dann werden die nächsten 3 Tage vorgenommen. Und wenn die 3 Tage geschafft sind, wird die Zeit verlängert, aber nicht auf 1 Woche, sondern auf 4 Tage. Man geht diesen Weg gemeinsam Schritt für Schritt, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Und das Beste ist, was diesen Männern noch passieren kann, ist, wenn sie beide Christen sind und den, der sie liebt und der ihnen das Leben gegeben hat, bitten können, dass er ihnen auch noch die Kraft gibt dazu. Der große Theologe Bonhoeffer hat mal sinngemäß gesagt, Sünde verliert ihre Macht, wenn sie ans Licht kommt. Und das passiert hier genau, wenn man es mit jemandem bespricht. Bei manchen hilft das natürlich alles nicht. Wenn es eine handfeste Sucht ist, brauchen manche dann auch professionelle Hilfe an der Hand, um da wieder rauszukommen. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben in unserem Team eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die hat selbst Pastoren da schon rausgeholfen. Ich will gleich mal deutlich machen, dass diese Sache an christlichen Gemeinden keinen Bogen drumherum macht. Die Konsequenz ist dann, dass man versucht, diese Zeit, die Lebenszeit, die man verplempert hat, sinnvoll wieder zu füllen, dass man nicht wieder rückfällig wird. Man kann mit der Familie was unternehmen, man kann das Fahrrad der Kinder endlich mal reparieren, was schon lange drauf wartet, repariert zu werden, vielleicht einen neuen Sport oder irgendein neues Hobby ausprobieren. Jetzt dürfen die Frauen wieder einen Oropax rausnehmen, ich bin jetzt mit Männern fertig. Zurück zu dieser Geschichte hier, dass uns andauernd gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Weg laufen, dafür können wir nichts. Das ist so. Aber was wir mit den Bildern machen, das ist deine und meine Entscheidung. Jesus sagt ja, dass der Ehebruch nicht erst dann beginnt, wenn ich den anderen im Bett habe, sondern bereits in meiner Fantasie. Das heißt, nur dieses eine Gebot reicht aus, dass wir verloren gehen. Und wenn jemand sagt, das eine Gebot hier in der Fantasie, das habe ich nicht gebrochen, dann sind es eben die anderen mit dem Ehren der Eltern, mit meine und deine auseinanderhalten oder was auch immer. Dann gibt es aber Tränendrüsensänger und leider in der Kirche auch Weichei-Theologen, die geben immer wieder eine Parole aus und die Parole heißt, kann denn Liebe Sünde sein? Das heißt, wenn Liebe dabei ist, dann muss das ja in Ordnung sein, da kann doch der da oben nichts dagegen haben. Das ist immer das gleiche Lied, auch bei David. Er braucht nur seinen Diener rufen und schon hat er die heiße Braut, Bathseba heißt sie, die Lady aus dem Nachbargarten im königlichen Bett. Mann und Frau schlafen miteinander und sie werden schwanger. Nun gibt es aber ein klitzekleines Problemchen, die Bathseba ist verheiratet. Und zwar mit einem fremden Legionär, der gerade für den König an der Front ist. Der kommt also als Vater des Kindes nicht in Frage. Der David muss sich was einfallen lassen, gibt dem betrogenen Ehemann, so heißt der, Urlaub, dass der nach Hause kann zu seiner Frau. Aber nun musst du wissen, der Uriah, das ist ein Soldat mit Prinzipien. Der sagt sich, wenn meine Kollegen, meine Kameraden im Schützengraben liegen, kann ich mich nicht zu meiner Frau ins Bett legen. Und er schläft auf der Schwelle des Königspalastes. Am nächsten Tag redet ihm der König gut zu, am übernächsten Tag macht er ihn besoffen. Und als alles nichts nützt, da schickt er ihn wieder raus an die Front und gibt ihm ein nettes Brieflein mit. An seinen Vorgesetzten. Und da steht drin, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Und wie es der Zufall will, wie es der König will, der Uriah kommt um, dann gibt es natürlich Trauer beim König. Er tröstet die arme Witwe, nimmt sie sich zur Frau. Und nun müssen wir uns das vorstellen, das ist ungefähr jetzt ein Jahr her. Vor einem Jahr ist das gewesen. Und viele denken, der David als Erster, da ist Gras drüber gewachsen, niemand spricht darüber. Der Diener, der schweigt, der die Bathseba geholt hat, der Hauptmann, der schweigt, der den Brief bekommen hat, der König selber schweigt auch. Und es gibt übrigens noch einen, der bisher geschwiegen hat. Das ist Gott. Der schweigt auch. Und wir müssen feststellen, Gott kann manchmal sehr lange schweigen. Aber eines Tages, da fängt Gott an zu reden. Eines Tages steht einem Menschen plötzlich die Schuld vor seinen Augen, weil Gott anfängt zu reden. Gott schickt dem David, dem König, einen Propheten über den Weg, Nathan heißt er. Und ich möchte dich heute Abend mal fragen, wen hat Gott dir alles in deinem Leben schon über den Weg geschickt, um dich auf das in deinem Leben aufmerksam zu machen, was schiefgelaufen ist. Und es hat ja dann die Schuld deines Lebens vor Augen gestanden. Der David hier, der hatte den Ehemann aus dem Weg geräumt, jetzt stellt ihm Gott den Propheten Nathan in den Weg. Er hat alle Spuren verwischt und gedacht, es ist vergessen, es ist verjährt, aber Gott vergisst nichts. Bei Gott verjährt überhaupt nichts. Du kannst Jahre, du kannst Jahrzehnte eine Schuld durchs Leben schleppen und Gott vergisst das nicht. Du kannst sogar mit dieser Schuld aus dem Leben gehen und Gott vergisst das nicht. Und du musst eines Tages mit deiner Schuld vor Gott stehen. Manche denken, so ein Prophet, das ist ein von Gott geschickter Wahrsager, der die Zukunft immer vorhersagen muss. Das ist manchmal auch sein Job, aber nicht seine Hauptaufgabe. Propheten sind nicht die Wahrsager vom lieben Herrgott, sie sind die Nachrichtensprecher Gottes. Sie sind also Menschen, die im Auftrag von Gott reden, sodass es die Hörer trifft, dass es sie betrifft. Und so einer war dieser Prophet, der Nathan. Und der kommt nun zum König David und erzählt ihm eine Geschichte. Und die muss ich euch jetzt mal vorlesen, was er ihm da so Schönes erzählt hat. Das heißt, so schön ist es nun auch wieder nicht. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine war reich und der andere war arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nicht als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte und ernährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher, schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht übers Herz, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Gast zu, der zu ihm gekommen war. Und dem David, als er diese Geschichte hört, wird es auf seinem Königsthron immer heißer. Du musst wissen, der König war damals in Israel der oberste Gerichtshof. Sein Gerechtigkeitssinn war besonders gut ausgeprägt und er merkt sofort, was dieser Reiche für eine Sauerei abgezogen hat. Und da platzt es aus ihm heraus, der Mann ist des Todes. Und da sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und da geht beim König die Alarmanlage an. Da weiß er plötzlich ganz genau Bescheid. Wisst ihr, Freunde, so sieht die Liebe Gottes aus. Damit ein Mensch seine Schuldenlast los wird, weil Gott diese Möglichkeit geschaffen hat, muss Gott die Menschen ja erstmal an ihre Schuld erinnern, auch wenn es weh tut. Das hat was mit seiner Liebe zu tun. Und deshalb schickt er den Menschen immer wieder die Boten über den Weg, die sie auch an ihre Schuld erinnern. Die Aufgabe der Kirche ist von Anfang an nicht, den Menschen nach dem Mund zu reden, sondern die Botschaft der Bibel zu predigen, und zwar ins Leben hinein. Und die Antwort, die wir geben, die muss jeder von uns selbst dann geben. Die kann dir niemand abnehmen. Durch die Boten lässt jedenfalls Gott ausrichten, du bist gemeint, du bist schuld. Und die Bibel verrät uns ja, die Sünde, die Schuld wird mit dem Tod bezahlt. Und das hat der König begriffen. Der Mann ist des Todes. Und der David, der beantragt keine mildernden Umstände, er sucht auch nicht nach Ausflüchten und Erklärungen. Hier steht, da sprach David zum Propheten Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Also Ehebruch bleibt Ehebruch und Mord bleibt Mord, auch wenn es der König verübt oder eingefädelt hat. Weißt du, bei David geht es nicht in erster Linie um Sex und Mord, es geht um die Frechheit, mit der er sich eiskalt über den Willen Gottes drüber weggesetzt hat und den hat er gekannt, diesen Willen Gottes. Das nennt die Bibel Sünde. Deshalb sagt er, ich habe gesündigt gegen den Herrn und damit war klar, Todesstrafe für den König. Und als David seine Sünde gebeichtet hat, sich also dazu bekannt hat, da sagt der Prophet im Namen Gottes zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Genauso ist es mit Jesus. Wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich stehe dazu, dann sagt Jesus zu dir, wenn du es bereust und bekennst, dann habe ich das schon weggenommen, nämlich am Kreuz, an dem ich für dich gestorben bin. Aber hier bei dem König hat es noch Konsequenzen und da merkst du, dass Gott nicht einer ist, der zu allem lächelt. Der Nathan sagt nämlich noch etwas, aber weil du, König David, die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Also der im Ehebruch gezeugte Sohn muss sterben. Der Sohn, der völlig unschuldig ist, muss sterben, weil sein Vater, der König David, gesündigt hat. Und wisst ihr, an dieser Stelle, das sagt der Prophet Nathan wirklich etwas über die Zukunft voraus. Auch über deine und meine Zukunft. Es stirbt nämlich nicht nur der im Ehebruch gezeugte Sohn, sondern ungefähr 1000 Jahre später stirbt noch ein anderer Sohn, ein anderer Nachfahre von David, völlig unschuldig. Und zwar deshalb, weil du und ich, weil wir gesündigt haben. Und das ist Jesus Christus. Das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, völlig unschuldig, ist der einzige Punkt, wo ein Mensch die Sünde in seinem Leben loswerden kann. Am Kreuz kannst du sehen, dass der Satz stimmt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht vor die Hunde gehen, sondern gerettet werden. Dort kannst du die Liebe von Jesus zu dir sehen und erkennen. Dort erkennst du die Treue und die Sehnsucht, dass er an dir interessiert ist, dass ihm nicht gleichgültig ist, wie es in deiner Ehe zugeht, dass er damit reinkommen will, dass wir bei ihm in die Schule gehen können, denn wenn er uns vergeben hat, dass wir auch vergeben können. An den Menschen, mit denen wir am nächsten zusammenarbeiten, werden wir doch am meisten schuldig, also müssen wir da auch am meisten vergeben. Und da ist doch Jesus der beste Lehrmeister. Und er will in deinen Beziehungsstress mit reinkommen, den du vielleicht auf deiner Arbeitsstelle hast. Und auch die Alleinlebenden sind ihm nicht gleichgültig. Er sagt, ich will auch in deine Einsamkeit mit reinkommen. Ich bin immer mit dabei. Am Kreuz von Jesus kannst du in das Herz Gottes reinschauen. Da kannst du sehen, das Kreuz ist das Liebeszeichen Gottes in unserer Welt. Liebesbriefe, habe ich am Anfang gesagt, sind nicht zum Veröffentlichen da, aber Gott hat eben seinen Liebesbrief, die Heilige Schrift, veröffentlicht. Und da steht drin, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist das Liebesangebot Gottes an jeden einzelnen Menschen. Das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, ist das Liebesgeschenk Gottes. Und das wird von vielen bezweifelt. Damit hat der Mensch schon lange ein Problem. Von Anfang an. 1856, da fanden Archäologen bei Ausgrabungen in Rom ein Institut, an dem wurden Sklaven für den Hof des Kaisers ausgebildet. Und so fanden sie, wie es in Schulen so üblich ist, auch Wandschmierereien, also Graffitis. Und eine dieser Wandschmiererei, die war in den Putz gekratzt, da sah man einen menschlichen Körper an einem Kreuz und dieser menschliche Körper hatte aber einen Eselskopf. Und darunter stand geschrieben, Alexamenos bete zu seinem Gott. Einer von diesen Sklaven war wahrscheinlich ein Christ, der Alexamenos hieß. Und die anderen in dieser Ausbildungsschule, die machten sich lustig über ihn, denn an einen Gott, der an einem Kreuz festgenagelt ist, wer an den glaubt, der ist ein alter Esel. Das ist die älteste uns bekannte Kreuzesdarstellung, die man jemals gefunden hat. Ein Spottkreuz. Und das setzt sich so durch die Jahrhunderte fort. Bis heute, der Mensch reibt sich am Kreuz. Gott hätte sich doch was anderes ausdenken können. Goethe zum Beispiel, der große Denker, hat auf seiner Reise nach Italien in sein Tagebuch geschrieben, vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge duld ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. Viere, und jetzt zählt er auf, Rauch des Tabaks, Wanzen, Knoblauch und Kreuz. Der Mensch reibt sich an diesem Liebesangebot von Gott. Und dennoch sagt die Bibel, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist das Liebesangebot. Das geschmähte und abgelehnte und unverstandene Kreuz. Als Liebeserklärung schickt Gott eben keinen Blumenstrauß, der unseren Alltag ein bisschen bunter macht. Er schickt auch keine Kuschelrock-CD, damit wir diese Musik laut genug aufdrehen können, um das Geschrei des Leides in unserer Welt nicht mehr zu hören. Gott schickt in unsere Welt auch kein Parfüm, das den Gestank der Gottlosigkeit und des Hasses in unserer Welt übertüncht. Er schickt das Kreuz. Das ist sein Liebesangebot. Er schickt seinen Jesus. Und wer das für sich annimmt, der wird diese Liebe in seinem Leben zu spüren bekommen. Dann merkst du plötzlich, dass das Kreuz auch zum Blumenstrauß wird. Nämlich für ein neues Leben, für einen Neuanfang. Wo du plötzlich merkst, diese Liebe von Jesus, die verändert mein Leben. Ich hatte bei einer Jugendveranstaltung mal einen Hindu-Priester zu interviewen. Und er ist Christ geworden. Ich habe ihn unter anderem gefragt, was ist jetzt anders in deinem Leben geworden? Und er sagte, früher musste ich beten, jetzt darf ich beten. Und da strahlte er. Und da habe ich etwas davon gemerkt, von diesem neuen Leben, von dieser Befreiung. Und wer das Kreuz von Jesus für sich annimmt, der wird merken, das ist keine Kuschelrock-CD, aber ich habe eine neue Lebensmelodie in meinem Leben. Da treffe ich Menschen, die im tiefsten Leid zu Hause sind und dennoch im Leid Lob- und Danklieder singen. So wie den Mann im Rollstuhl, der mich anrief. Wir kannten uns und ich wusste, dass er Christ ist. Und er sagte, ich bin mit meinem Rollstuhl mit einem Auto kollidiert, ich habe einen Unfall gehabt, habe jetzt einige Operationen deshalb hinter mir. Aber mein Druck im Kopf ist größer geworden und die Ärzte müssen meinen Kopf nochmal öffnen und dann nochmal operieren. Und da habe ich ihn gefragt, und wie ist es mit Jesus? Und da sagte er, kannst du allen sagen, wenn ich Jesus nicht hätte, würde es mich schon längst nicht mehr geben. Wo ich gemerkt habe, was das bedeutet, wenn jemand plötzlich die Liebe von Jesus in sein Leben reinlässt und sagt, Jesus, du bist auch im Leid bei mir. Und wer das Kreuz für sein Leben annimmt, wird merken, dass das nicht den Gestank unserer Sünde übertüncht, sondern dass er es wegnimmt. Dass wir zu einem angenehmen Geruch vor Gott werden. Wie diese Frau, die ich getroffen habe bei so einer Veranstaltungsreihe und die mir dann berichtete in dem Brief, was im Leben alles schiefgelaufen war. Dann war sie weg, sie hat nur den Brief dagelassen und mein Gebet war dann, hoffentlich kommt die wieder. Denn ich kann ihr ja dann nicht helfen. Und am nächsten Tag war sie wieder da und wir konnten sie im Gebet zu Jesus bringen. Ich konnte ihr im Namen von Jesus die Vergebung ihrer Sünden zusprechen. Und 2-3 Tage später kam sie wieder in die Veranstaltung und ich sah sie und fragte, wie geht's? Und da strahlte sie und sagte, ich konnte seit vielen Jahren das erste Mal wieder durchschlafen. wo ich gemerkt habe, was es bedeutet, wenn jemand aus diesem Gefängnis der Schuld rauskommt. Die Liebeserklärung Gottes ist das Kreuz mit seinem Jesus. Das ist die lebensverändernde Kraft. Und wenn heute Abend jemand hier ist, der sagt, jawohl, das möchte ich nun endlich annehmen. Ich habe es im Kopf begriffen, ich will es jetzt bis ins Herz reinrutschen lassen. Das ist übrigens der weiteste Weg in unserem Leben, der zurückzulegen ist. Nicht von hier nach Afrika, sondern vom Kopf ins Herz. Dass wir so begriffen haben, dass in die Schaltzentrale des Lebens auch reinrutscht. Dort, wo wir die Entscheidungen fürs Leben treffen, im Herzen. Da sitzen ja nicht nur die Gefühle drin, auch unser Wollen und Vollbringen. Und das im Leben ankommt. Und dann musst du aber Jesus das sagen. Jesus, ich nehme das heute an, dein Liebesangebot, dass du für mich die Sünde wegnimmst. Ich nehme das an, dass du auch in meine Beziehungen, in meine Ehe, in meine Familie mit reinkommst. Dass ich besser lernen kann, auch meine Kinder so anzunehmen, wie sie sind, zu lieben. Dass ich besser lernen kann, mit meinen Eltern anders umzugehen. Dass ich halt Brücken bauen kann. Wisst ihr, und es gibt eine Brücke, die können wir nicht bauen, weil die abgerissen wurde von uns. Das ist die Beziehung eben zu Gott, unserem Schöpfer. Aber Jesus hat die Brücke von einer Seite gebaut und das sehen wir am Kreuz. Und wir müssen nur noch sagen, Jesus, bau jetzt die Brücke bei mir in meinem Leben fertig, dass die Beziehung in Ordnung kommt. Ich kann keinen Baustein hinzufügen, weil Jesus alles getan hat. Aber er will so gerne, er wartet drauf auf unsere Einwilligung. Und das ist eben ein Gebet, dass wir ihm sagen, Jesus, es geht los. Hier hast du mein Leben, vergib mir meine Sünde. Und du sollst jetzt die Nummer eins, die Führungsposition in meinem Leben sein. Da können wir beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und er nimmt das ernst. Und wenn du sagst, ich hätte gern Zeugen dabei, das ist übrigens die bessere Möglichkeit, dann schnapp dir jemanden von diesen Frauen und Männern mit dem Namensschild. Die sind auch bereit, mit dir zu beten. Die sind bereit, mit dir das erste Gebet zum Himmel zu schicken. Und die dritte Möglichkeit, die wir auch diese Woche jeden Abend anbieten und die ja gestern auch einige genutzt haben, ist die Möglichkeit, dass wir uns hier am Kreuz treffen. Dort auf dem Tisch steht ein Kreuz, das steht für Jesus. Und da treffen wir uns und ich spreche dir ein Gebet vor, dass du Satz für Satz zu deinem eigenen Gebet machst. Damit du weißt, auf was du dich einlässt, will ich es wenigstens schon mal dir sagen, wie das Gebet dann geht. Herr Jesus Christus, ich brauche dich, ich habe mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Das biete ich als Hilfestellung an, dass du Satz für Satz nachsprichst und zu deinem eigenen Gebet machst und laut nachsprichst. Danach kommt noch einer von den Mitarbeitern dazu, will mit dir ins Gespräch kommen, auch das Heft schenken, wo nochmal das Gebet als Erinnerung drinsteht. Aber wichtig ist halt, dass du dich fragst, ist das jetzt geklärt? Habe ich die Liebe Gottes schon in meinem Leben? Und dann lass Jesus rein. Wisst ihr, wir werden in unseren Ehen zum Beispiel, das war nur das große Thema auch an diesem Abend, keine paradiesischen Zustände bekommen, weil wir in einer kaputtgegangenen Welt leben und das geht an uns nicht spurlos vorbei. Aber wenn wir Jesus in unser Leben reinlassen und in unsere Ehe reinlassen, werden wir bei ihm in die Schule gehen und hin und wieder punktuell einen Vorgeschmack auf das Paradies haben. Aber wir können eben immer wieder davon ausgehen, dass wir einander auch vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. Wenn jemand hier ist und sagt, ich hätte gern Beweis, dann kann ich dir nur raten, Beweis, den gibt's, aber ich kann dir es nicht beweisen, dass die Liebe Gottes wirklich existiert, dass Jesus lebt und dass er Leben verändert. Das ist genauso, wie wir die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau nicht beweisen können. Wir können nur das Ergebnis sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie übereinander reden. Das ist auch kein Beweis, dass die Kinder haben. Das ist der Beweis dafür, dass sie Sex miteinander hatten. Aber Sex geht auch ohne Liebe. Du kannst das nur beweisen, indem du dich selbst auf einen anderen Menschen einlässt. Denn wenn ein Mann sich auf eine Frau einlässt und sie miteinander ein Stück Weg gehen, werden sie merken, wie redet der andere über mich, wie geht er mit mir um. Und plötzlich spürt man irgendwas, das muss Liebe sein. Das ist der einzige Weg, wie wir den Beweis antreten können, ob es Liebe zwischen Mann und Frau gibt. Und der einzige Weg, ob es Jesus gibt, der uns liebt, ist der, in dem du dich selbst darauf einlässt. Nur über diesen Weg kannst du ihn kennenlernen. Und deshalb lade ich dich genau zu diesem Weg ein. Komm zu Jesus und du kannst diesen Weg im wahrsten Sinne des Wortes die ersten Schritte hier vorgehen zum Kreuz.